Campingurlaub im Sommer. Als Teenager habe ich das geliebt, weil es war Sonne, Strand, Meer, Pool und vor allem eins. Ich konnte fischen. Ich liebe Fischen. Vielleicht bin ich deshalb auch Pastor geworden. Und in diesen Ferien, da hatte ich einen großen Wunsch. Ich wollte so einen richtig großen, dicken Karpfen fischen. Also habe ich mich ans Werk gemacht und Karpfen fängt man in der Morgenstunde. Also bin ich nachts um 3 Uhr aufgestanden, habe mein Angelsachen parat gemacht, habe mir eine wunderbare Angelstelle ausgesucht und habe angefangen zu angeln. Und dass ich nicht einschlafe gleich wieder, habe ich mir eine Cola mitgenommen. Und es passierte eigentlich ziemlich wenig. Um ehrlich zu sein, gar nichts. Und um 8 Uhr war meine Blase so voll, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich aufs Klo. Und dann habe ich gedacht, naja, also die Fische haben sich bisher nicht wirklich interessiert für meinen Haken und so. Jetzt gehe ich einfach mal auf die Toilette. Und ich gehe auf die Toilette und komme zurück und schon von Weitem sehe ich 2 Fußgänger dort, die lachend an meinem Angelplatz sind. Und als ich einen Schritt näher komme, merke ich auf einmal warum. Meine Angel, die war schon halb im Wasser und sie hat sich zum Glück im Schilf noch verheddert, weil ein Fisch gebissen hat. Und genau diesen Höhepunkt, den habe ich verpasst. Also bin ich da so halb ins Wasser gestanden, habe meine Angel wieder rausgezogen. Und als ich das gemacht habe, habe ich mit Erstaunen gemerkt, wow, der Karpfen, der Fisch ist noch dran. Und ich habe wirklich so einen schönen großen Fisch gefangen. Aber den Höhepunkt, den hatte ich verpasst. Kennst du solche Situationen in deinem Leben, wo du den Höhepunkt von irgendetwas verpasst? Thomas, der zentrale Person, um die es heute Morgen geht, die hat auch ein Ereignis verpasst. Und wir wissen nicht genau, wo er war. Aber er hat nicht irgendeinen Karpfen verpasst, sondern das Ereignis schlechthin. Er hat den auferstandenen Jesus verpasst. Thomas, aber einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihm. Als Jesus kam, da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas hat also eine Menge verpasst. Er hat Jesus verpasst. Thomas und diese 10 Jünger sind an dem gleichen Punkt in ihrem Leben. Sie sind enttäuscht davon, dass Jesus nicht der war, den sie gedacht haben, dass er war. Aber diese 10 Jünger machen dieses Erlebnis mit diesem Auferstandenen. Und in ihnen fängt es an, diese Gewissheit, dass sie wissen, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden. Und in ihnen entsteht eine Freude, eine immense Freude. Sie haben eine Gewissheit, Jesus lebt. Aber Thomas hat das alles verpasst. Thomas ist immer noch bei seinen Zweifeln, bei seiner Enttäuschung, bei seiner Ungewissheit, weil er diesen wichtigen Moment verpasst hat. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie Thomas, dass du irgendein religiöses Erlebnis verpasst hast. Und alle Leute um dich herum, die glauben und die erzählen davon. Und es hat die geprägt, aber dich nicht, weil du es verpasst hast. Du kannst nicht mitreden. Du kannst nicht mitfühlen. Und du kannst auch nicht mitglauben. Vielleicht bist du aber auch einer von den 10 Jüngern und du hast diesen Auferstandenen erlebt und du hast diese Gewissheit. Dann wünsche ich dir, dass heute Morgen durch diese Worte aus der Bibel wieder neue Freude in dir entsteht, dass du diese Auferstehungsfreude wieder ganz neu entfachen kannst. Thomas reagiert auf diese Aussage, wir haben den Herrn gesehen und er sagt Folgendes zu diesen Jüngern. Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Thomas kann nicht einfach so glauben. Nur weil diese 10 Jünger gesagt haben, sie haben den Herrn gesehen, sie haben Jesus gesehen. Thomas kann das nicht einfach so glauben. Er fängt an, sich Fragen zu stellen. Ja, war das wirklich dieser Jesus? War das wirklich dieser Jesus, der am Kreuz gestorben ist? Ist das derselbe Körper? Ist Jesus wirklich auferstanden? Thomas fragt und hinterfragt den Kern des Christentums. Wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hat, dann ist das Christentum Game Over. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann macht das, was wir hier heute Morgen machen, überhaupt keinen Sinn. Dann macht dein Glaube keinen Sinn. Aber wenn er wirklich auferstanden ist, dann bist du an dem besten Ort, an dem du heute Morgen sein kannst. Dann bist du in seinem Haus, in seiner Gegenwart. Thomas hinterfragt den Kern vom Christentum, weil die Auferstehung begründet das Christentum. Er fragt sich also an dieser Stelle, hey, ist es vernünftig, an Jesus zu glauben? Und er sagt, ich glaube nicht einfach so. Ich glaube nicht einfach so. Ich möchte diese Wunden in Jesus' Händen sehen. Ich möchte meine Finger, ich möchte diese Wunden berühren. Ich möchte meine Hand in die Seite von Jesus legen. Es fällt ihm wahnsinnig schwierig, etwas zu glauben, was er nicht gesehen hat. Kennst du das? Was brauchst du, um glauben zu können? Kennst du so Sätze in deinem Leben? Ich werde nicht glauben, bis das und das passiert. Oder ich glaube, wenn das und das passiert. Kennst du diese Zweifel? Kennst du diese Zweifel von Thomas? Vielleicht gehörst du in eine von diesen Kategorien, dass du sagst, hey, ich würde gern glauben. Ich würde wirklich gern glauben, aber ich kann es nicht. Oder du wunderst dich, dass man überhaupt glaubt. Hä, warum glauben die denn alle? Oder du bist im Glauben, aber du hast immer und immer wieder Zweifel. Kennst du diese Zweifel von Thomas, diese Situationen? Diese Situationen sind nicht leicht und die haben überhaupt nichts mit Freude zu tun. Wenn alle um dich herum glauben und du hast ganz andere Fragen wie sie, dann wirst du isoliert. Wenn du an dem Punkt stehst, wo du sagst, ich muss mich jetzt innerlich überlisten, damit ich glauben kann. Wenn du hier an diesem Gottesdienst sitzt und Lobpreislieder nicht mehr mitsingen kannst. Wenn du Menschen beten hörst und du denkst, oh, die reden ins Leere hinein. Wenn du an dem Punkt bist, wo auf einmal Sinnlosigkeit kommt, wo auf einmal Hoffnungslosigkeit kommt, wo du auf einmal denkst, mache ich irgendwas falsch? Alle um mich herum glauben? Mache ich irgendwas falsch? Wo du auf einmal merkst, wie dein Fundament das einfach wegzieht. Das ist eine Situation, die ist nicht schön. Die ist schlimm. Das ist der Horror. Und das hat wenig mit Freude zu tun. Kennst du diese Situation, diese Zweifel in deinem Leben? Kennst du das? Thomas kann nicht einfach so glauben. Thomas kann nicht einfach so glauben. Und an der Stelle will ich Thomas ein bisschen in Schutz nehmen. Oder wir sagen immer, Thomas der Zweifler. Aber ist es wirklich so? Hat er nicht was von Jesus gelernt? Hat er da nicht was richtig gut verstanden? Weil Jesus hat immer irgendetwas, ein Ereignis gewirkt, ein Wunder oder so. Und daraus entstand Glaube. Deshalb ist das ganze Johannesevangelium voll mit Zeichen. Ihr müsst es mal lesen, ihr müsst es mal durchlesen und immer Zeichen unterstreichen. Es ging also immer vom Sehen zum Glauben. Es ging immer vom Sehen zum Glauben. Jesus hat was getan und das hat es ermöglicht, dass man Vertrauen fassen kann. Und diesem Weg folgt Thomas und sagt, hey, ich will erst sehen. Erst dann glaube ich. Und deshalb sagt er es, wenn ich nicht in seine Händen, die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Und in dieser Situation, mit diesen Emotionen, ist Thomas 8 Tage lang beschäftigt. 8 Tage lang in dieser Ungewissheit. Und es löst sich nicht auf Knopfdruck, das löst sich nicht mit seinem ersten Gebet. Und wenn du in der Situation stehst und dir grundlegende Fragen stellst über das Christentum, dann stell dich auf diese 8 Tage ein. Vielleicht werden diese 8 Tage auch noch länger. Das ist nicht einfach so weg. Nicht per Knopfdruck, nicht mit dem ersten Gebet. Das braucht Zeit. Thomas ist 8 Tage unterwegs und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Tür verschlossen war, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Mit anderen Worten, nach 8 Tagen kommt Jesus durch verschlossene Tür und sagt: Peace. Und an dem Punkt finde ich die Übersetzung nicht ganz so gut, weil dort steht: Friede euch. Das Verb fehlt. Das ist eine alttestamentliche Grußformel. Die ist sehr selten. Aber sie ist eine sehr feierliche und freundliche und freudenspendende Grußformel. Friede euch. Weil das ist nicht ein Wunsch. Das ist nicht ein Wunsch, sondern eine Tatsache. Wenn Jesus kommt, dann ist Friede. Er sagt es selbst: Friede lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Friede. Wenn wir diesem Jesus begegnen, wenn wir diesem Auferstandenen begegnen, dann entsteht Friede in deinem Herzen. Dort, wo noch Hoffnungslosigkeit war, dort, wo noch Sinnlosigkeit war, dort entsteht jetzt Friede, Freude. Und genau das, diese Tatsache drückt Jesus aus. Und jetzt wird es wunderbar in dieser Geschichte. Jesus tritt in diesen Raum mit den Jüngern und er sagt diese Tatsache von Friede aus. Und dann richtet er sich genau auf eine Person. Auf die Person, die zweifelt. Auf Thomas. Jesus sprach genau zu Thomas, zu dem, der glauben möchte, aber irgendwie nicht kann. Und das ist das Geniale, das ist auch heute noch so. Jesus spricht in diesem Raum Friede aus und dann wendet er sich ganz persönlich zu dem, der glauben möchte, aber irgendwie nicht kann. Und das ist auch so bei dir zu Hause, wenn du per Livestream zuschaust. Jesus wendet sich Thomas zu und er sagt ihm Folgendes: Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus geht auf diese Bedingungen von Thomas ein. Er richtet sich an Thomas und gibt Thomas genau das, was er zum Glauben braucht. Aber dann kommt diese Aufforderung von Jesus: Sei nicht ungläubig, sondern glaube. Und an dem Punkt ist mir eine Sache ganz, ganz wichtig. Jesus geht auf Thomas ein. Jesus geht auf den zweifelnden Thomas ein. Er erträgt ihn. Er nimmt ihn ernst. Er kennt seine innere Not. Und er nimmt ihn ernst. Er begegnet diesem zweifelnden Thomas. Versteht ihr? Jesus wirft dich nicht raus, wenn du zweifelst. Wenn du Zweifel hast, dann kannst du trotzdem Jesus nachfolgen. Du musst nicht alles verstanden haben, um glauben zu können. Du musst nicht alles wissen, um glauben zu können. Jesus wirft dich nicht raus, wenn du zweifelst. Du darfst Zweifel haben. Und wir dürfen auch den Menschen um uns herum Zweifel zugestehen. Wir dürfen ihnen ihr Zweifel auch Raum geben. Wie viel von Jesus' Nachfolger, von seinen Jüngern haben gezweifelt? 100%. 100% seiner Nachfolger, seiner Jünger haben gezweifelt. Die sind alle geflohen, die haben sich alle irgendwo versteckt. Du kannst Jesus nachfolgen, auch wenn du Zweifel hast. Und jetzt geht Jesus auf diesen Thomas ein. Und wie antwortet Thomas? Er dreht sich nicht zu seinen Freunden um und sagt, wow, ihr habt recht gehabt. Ja, ich weiß. Nee, er bleibt völlig fixiert auf Jesus. Und er sagt Folgendes. Mein Herr, mein Gott. Mein Herr, mein Gott. Jesus geht auf diese Bedingungen von Thomas ein, auf diese Bedürfnisse, auf diese Beweise, die er gefordert hat. Und was macht Thomas? Legt er einen Finger in seine Wunde oder in seine Seite? Nein. Sondern die Begegnung mit dem Auferstandenen, die reicht ihm. Das macht ihm klar, Jesus lebt wirklich, Jesus ist wirklich auferstanden. Und vielleicht ist es auch so in deinem Leben, du machst dir Pläne, was passieren wird und was passieren muss, damit du glaubst. Und dann hast du diese Erscheinung oder diese Begegnung mit dem Auferstandenen und du merkst, ach, das andere ist alles gar nicht ganz so wichtig. Und du hast vielleicht immer noch Fragen, aber du weißt, dieser Jesus lebt. Und genau das ist der Kern vom Christentum. Nicht Jesus lebte, sondern Jesus lebt. Genau das ist die Kernaussage von diesem Abschnitt in der Bibel. Die ganze Kernaussage vom Johannesevangelium. Jesus lebt, Jesus ist auferstanden und du kannst ihm glauben. Du kannst ihm glauben. Thomas formuliert so wunderbar. Mein Herr, mein Gott. Und das ist eine Anrede, die finden wir im kompletten Johannesevangelium so nicht. Zum ersten Mal taucht die dort auf, weil auf einzigartige Weise setzt sie Jesus mit dem einzigartigen Gott gleich. Und dann sagt er, mein Gott, mein Herr, mein Gott. Es zeigt, wie persönlich das ist für Thomas. Die Auferstehung, die hat das Leben von Thomas verändert. Und es hat auch, die Auferstehung hat auch Potenzial, dein Leben zu verändern. Mein Herr, mein Gott, will ich immer wieder selbst zu Gott sagen, weil es verdient und weil es wahr ist. Jesus lebt. Aber dann kommen immer wieder diese Zweifel. Diese Zweifel, die dir zuflüstern. Ist es wirklich wahr? Ist Jesus wirklich auferstanden? Ist es wirklich dieser Jesus? Hörst du diese Zweifel, wie sie flüstern? Aber ich höre auch Jesus flüstern. Und er sagt Folgendes. Wenn ich ich, wer dann? Und genau das ist die Frage, die du dir stellen musst. Wenn du Nein zu Jesus sagst, wer dann? Wohin läufst du? Ist es Buddha? Ist es Mohammed? Wohin laufen die Atheisten? Ins Nirgendwo? Zu Dawkins? Wisst ihr, wir wissen oft, wovon wir weglaufen, aber nicht, wohin wir laufen. Petrus bringt es auf den Punkt. Er sagt in dem Gespräch mit Jesus, Herr, wohin sollen wir gehen? Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wenn du Nein zu Jesus sagst, dann musst du dich genau dieser Frage stellen. Ja, wohin gehst du denn? Wenn Zweifel kommen, dann frag dich, hey, wenn ich Jesus, wer dann? Wenn ich Jesus, was dann? Diese Frage musst du beantworten, bevor du Nein sagst zu Jesus. Aber diese Geschichte mit Thomas endet mit einem sehr, sehr schwierigen Satz. Jesus sagt, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Thomas glaubt aufgrund dessen, was er gesehen hat. Und es war früher gut so, sagt Jesus. Aber in Zukunft wird es anders laufen. In Zukunft wird es nicht sein, sehen und dann glauben, sondern nicht sehen und dann glauben. Ich weiß nicht, ob ihr den Satz kennt. Ich glaube nur, was ich sehe. Kennt ihr diesen Satz? Aber ich würde behaupten, es ist gar nicht so. Ich glaube, dass wir nicht alles, was wir nur sehen, glauben mehr. Ich zum Beispiel, ich gehe nicht in den Bus. Oder ich gehe nicht in den Bus hinein und sage zu dem Busfahrer, zu dem Buschauffeur, Herr Grüezi, darf ich mal Ihren Führerschein sehen? Und dann frage ich auch nicht, und wann war der Bus zum letzten Mal beim TÜV? Und ist der Reifendruck auch geprüft? Und sind die Sitze auch ordnungsgemäß angeschraubt worden? Nee, ich gehe doch rein und glaub diesem Busfahrer, dass er den Führerschein hat. Oder all die Verliebten unter uns. Wir glauben doch, dass wir geliebt werden, ohne das sehen zu können. Also wir glauben, ohne immer alles zu sehen. Und das macht ihr auch. Wer von euch glaubt, dass sich die Erde um die Sonne dreht? Habt ihr das jemals gesehen? Seid ihr jemals im Weltall gewesen oder ziemlich weit draußen sogar, um das zu beobachten? Nee, ihr glaubt euren Lehrern, oder? Ihr glaubt euren Lehrern und ihr glaubt es mit großer, großer Gewissheit. Und so dürfen wir auch glauben, den Aposteln, mit großer, großer Gewissheit, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass er wirklich lebt. Und deshalb möchte ich für mich persönlich, ich möchte auf jeden Erpressungsversuch verzichten. Versteht ihr, der leibhaftige Jesus muss nicht in meinem Zimmer vorbeikommen, damit ich glaube. Er muss mir auch keinen brennenden Dornbusch in meinen Garten stellen, wie bei Mose, damit ich glaube. Der muss auch nicht übers Wasser laufen, damit ich glaube. Ich kann glauben aufgrund von den Aposteln, aufgrund seinen Worten. Jesus betet für uns und er formuliert folgendes Gebet. Vater, ich bitte für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das betet Jesus für uns, durch ihr Wort. Und ihr Wort bedeutet durch das Wort von den Augenzeugen, von dem Wort von Thomas und von dem Wort von den 10 Jüngern. Dieses Ereignis ist jetzt schon über 700.000 Tage her. Und es sind einige Glaubensgeschichten mehr dazugekommen. Ihr könnt euch einfach mal umschauen. Der Raum ist voll davon. Aufgrund der Augenzeugen, aufgrund von ihrem Wort. Hey, und wenn du dich jetzt fragst, ist das wirklich richtig? Ist es wirklich, kann ich wirklich gewiss sein, ob diese Auferstehung stattgefunden hat? Dann beschäftig dich mal mit dieser Auferstehung. Hör dir mal 1, 2 Predigten an, die wir schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr über Ostern gehalten haben. Da wirst du erkennen, wie gewiss diese Augenzeugen sind. Lass dich da mal drauf ein. Wenn es dir geht wie Thomas, wenn du Zweifel hast, wenn da immer wieder Zweifel in deinem Leben sind, dann lade ich dich ein, dran zu bleiben. Du kannst Jesus folgen, auch wenn du zweifelst. Du kannst weiterhin mit Jesus unterwegs sein, auch wenn nicht alle Fragen geklärt sind. Ich lade dich ein, weiter in der Gemeinde zu bleiben, in der Gemeinschaft unter Christen. Die können dir helfen, voranzukommen. Ich lade dich ein, Jesus immer wieder rauszufordern, dass er dir begegnet. Und vielleicht geht es ja aber wie diesen 10 Jüngern und du bist gewiss und du weißt, dass dieser Jesus lebt. Dann entdeck doch diese Freude, die davon ausgeht. Diese Freude, lass dich anstecken von der Freude von Thomas, der sagt, mein Herr, mein Gott. Und indem das eine Freude auslöst, weil er eine Gewissheit bekommt, weil er Sinn zurückbekommt, weil er Hoffnung zurückbommt. Lass dich anstecken von dieser Freude. Wisst ihr, als ihr hier reinkamt und die Blumen gesehen habt, da habt ihr alle ein wunderbares Lächeln auf dem Gesicht gehabt. Und ich wünsche mir, dass, wenn euch die Menschen sehen, genau dieses Lächeln sehen und sagen, hey, warum freust du dich so? Weil ich die Freude vom auferstandenen Jesus in meinem Leben habe. Lass dich anstecken von dieser Freude von Thomas. Ich spreche noch ein Gebet. Herr Jesus, hab du Dank. Hab du Dank, dass du in dieses Leben kommst. Hab du Dank, dass du ans Kreuz gehst und auferstanden bist. Hab du Dank, dass diese Tatsache in uns Glauben auslösen darf. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir das annehmen können, dass du uns berührst, dass du uns begegnest, dass wir diese Tatsache für eine ganz, ganz tiefe Gewisse, ja, dass wir sie als Tatsache in unser Leben aufnehmen dürfen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass wir diesen Augenzeugen Vertrauen schenken dürfen und realisieren, dass du wirklich lebst und dass wir diese Freude hinaustragen, hinaus in diese Welt. Danke, Herr Jesus. Danke, dass du da bist, dass du mit uns bist und dass du lebst. Amen.